Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach, verständlich und auf den Punkt? Willkommen bei Schnell einfach gesund. Unser Motto: Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Teil 1 unseres Interviews mit Christian Mentey. Wir machen ein zweiteiliges Interview. Christian Mentey ist Medizinredakteur und Autor und hat ein sehr, sehr schönes und wertvolles Buch geschrieben, Wahre Gesundheit, über das wir heute reden, in beiden Teilen, das ich auch jedem hier sehr empfehlen kann. Wir reden jetzt auch über Schmerzen, über Depressionen, über Gesundheit, Krankheit, über unser Medizinsystem, wie unser Medizinsystem sich ändern kann. Ich denke, es ist für jeden was Neues dabei. Es ist sehr interessant, sehr in die Tiefe gehen, sehr weitreichend auch von den Themen, die wir ansprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin heute im Gespräch mit Christian Mentey. Grüß dich, Christian. Hi, moin.
Hi, Martin. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir lassen uns heute einfach mal treiben. Wir schauen einfach mal, was sich im Laufe des Gesprächs so ergibt. Zentrales Thema ist erstmal dein Buch und die über 1000 Studien und anderen Sachen, die du in diesem Buch aufgelistet hast und vermittelst, wie wahre Gesundheit wieder zustande kommen kann, beziehungsweise warum werden wir krank? Hast du dir angeschaut und wie können wir wieder gesund werden und vor allem mal so eine globale Sicht auf die Gesundheit wieder drauf. Nicht nur Ernährung, sondern eben auch psychosoziale Faktoren, Bewegung, Stress, Schlaf oder alles miteinander verbindest, was ich sehr cool fand. Und wir werden ein bisschen über dieses Buch reden. Ein paar Fragen selber habe ich auch noch. Aber bevor wir damit loslegen, stell dich doch gerne noch einmal kurz vor. Und wie ist es dazu gekommen, dass du heute das machst, was du machst?
Ja, ich bin mittlerweile 29, wohne aktuell noch in Hamburg und arbeite als Medizinredakteur unter anderem bei einer Firma, die Menschen dabei helfen möchte, ein gesünderes Leben zu erreichen. Und warum habe ich das Buch geschrieben? Das Buch heißt Wahre Gesundheit, Wahre mit H in Klammern, der Gesundheitskompass im Therapiedschungel. Das habe ich geschrieben, weil meine Geschichte mit 14 Jahren beginnt, meine Leidensgeschichte. Ich hatte Rückenschmerzen, obwohl ich eigentlich jeden Tag Sport gemacht habe. Also ich habe Basketball gespielt, Fußball, alles Mögliche und auch nicht viel gesessen. Also ich war noch in der Schule und woher kommen die Schmerzen? Die Eltern wussten es nicht, in der Schule auch keiner. Also sowas lernt man ja nicht im Biologieunterricht. Wozu sind Schmerzen überhaupt gut? Ich wurde dann eingerenkt, habe Physiotherapie gemacht. Ich war letztlich dann sogar an der Schmerzklinik, wurde da am Ende vollgepumpt mit Cortison, bin aufgegangen wie ein Hefekloß und hatte trotzdem noch dieselben Schmerzen. Und selbst die Schmerzexperten, obwohl es immer mehr in Deutschland gibt, nehmen die Schmerzgeplagten auch weiter zu. Das ist ja schon mal komisch. Und irgendwann hatte ich das Glück, einem sehr guten Physiotherapeuten zu begegnen. Der hat mich mal richtig kräftig gedehnt. Also vorher war mal so ein bisschen Hand auflegen und Massage. Und hat mir ein paar Empfehlungen gegeben, die mich so in die richtige Richtung geleitet haben. Und dann habe ich begonnen, Bücher zu lesen. Ich habe vorher Bücher gehasst. Also ich habe überhaupt gar keine Bücher gelesen. Und habe ganz vieles ausprobiert. Dann war ich noch so bei amerikanischer Chiropraktik und was es nicht alles so gibt, Akupunktur und Akupressur und sicherlich Dinge, die teilweise auch helfen, aber es hat immer nur kurzfristig geholfen. Also spätestens nach ein paar Stunden oder nach einem Tag waren meine Schmerzen immer wieder da. Ja, und dann habe ich irgendwann als Medizinredakteur bei der Firma, wo ich jetzt bin, angefangen und habe begonnen damit, mich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, was Schmerzen sind. Und habe das dann für mich lösen können, indem ich mir einfach sehr viel Wissen über Gesundheit im Allgemeinen angeeignet habe und auch negative Glaubenssätze, also die Psyche spielt bei Schmerzen auch eine ganz große Rolle und auch so das soziale Leben, was man so führt oder nicht führt. Und ja, ich habe es für mich dann lösen können und hatte das große Bedürfnis, auch anderen Menschen zu helfen. Und es gibt natürlich noch sehr viel mehr Symptome als nur Schmerzen. Manche Menschen haben Bluthochdruck, Andere haben ständig Migräne, wo Migräne noch nicht ganz so weit erforscht ist. Oder es gibt Autoimmunerkrankungen, es gibt also tausende Dinge, wo sich der Körper irgendwie zeigt, Signale gibt. Und die Schulmedizin kann oft keine zufriedenstellende Antwort geben. Und also gibt es eine Studie zu Schmerzpatienten, irren 10 Jahre im Durchschnitt durch das Gesundheitssystem, bevor sie irgendeine Art von nachhaltiger Verbesserung bekommen. Und das finde ich ziemlich traurig. Bei mir waren sogar 12 Jahre am Ende, obwohl ich erst 29 bin. Die Schmerzen haben bei mir sehr früh begonnen. Und ich bin auch immer noch nicht schmerzfrei. Das wäre auch, das ist auch so ein negativer Glaubenssatz, dass man keine Schmerzen im Leben haben sollte. Also Leid gehört zum Leben einfach dazu. Daran wächst man und Schmerzen haben eine ganz wichtige Aufgabe. Die sollen uns vor Gefahren schützen. Ja, dann gibt es einmal die physischen Gefahren. Also wenn ich mich irgendwo stoße oder habe mir an der Heckendorne was aufgerissen, dann ist es gut, dass das vielleicht wehtut, damit ich das nächste Mal mich nicht stoße und ein bisschen achtsamer bin an der Stelle. Mhm. Aber auch soziale Isolierung. Davor schützen uns Schmerzen oder andere Symptome letztlich auch. Weil der Homo sapiens, der war schwächer und weniger intelligent als der Neandertaler. Ja, also warum hat sich der Homo sapiens durchgesetzt? Das war nicht, weil er die Neandertaler ausgerottet hat, kriegerisch, sondern weil wir soziale Wesen sind und besser voneinander lernen können. Mhm. Und deshalb tut es auch so weh, wenn man zum Beispiel gemobbt wird. Und da gibt es auch so Gehirnuntersuchungen, dass da dieselben Schmerzareale getriggert werden, wie wenn man geschlagen wird. Mhm. Und daraus, aus diesen Erkenntnissen, ist auch das sogenannte biopsychosoziale Schmerzverständnis entstanden, wo man eben sagt, es gibt biologische Faktoren, die Schmerzen triggern, aber es gibt auch psychologische, also Kindheitstraumata, mhm, und auch die sozialen Faktoren. Ja, also gerade jetzt in der Lockdown-Zeit von Corona hat man das ja auch sehr gemerkt, dass viele Menschen einsam werden. Und Schmerzen entstehen immer dann. Das kann man sich vorstellen wie so ein Fass, was gefüllt wird. Mhm. Und dort kommen eben all die Faktoren, die es so gibt, rein. Dass man sich zum Beispiel stößt oder man hat schlecht geschlafen. Oder die Freundin hat einen verlassen. Ganz viele Faktoren, auch Ernährung spielt da mit rein. Und irgendwann kommt ein Faktor, der das vielleicht zum Überlaufen bringt. Also wenn man erkältet ist, merkt es jeder, dann hat man meistens Schmerzen, Gliederschmerzen. Und ein anderer hat vielleicht genau dieselben Faktoren, die auf ihn einwirken in seinem Leben, hat aber keine Schmerzen. Woran liegt das? Vielleicht ist dein Schmerzfass einfach größer. Also wenn er zum Beispiel regelmäßig Sport macht, steigert er seine Belastbarkeit. Nicht nur die körperliche, sondern auch die physische. Genau, und das sind so Punkte. Das wissen ganz wenige, auch ganz wenige Therapeuten. Ich bin nicht gegen Schulmedizin und auch nicht gegen Alternativmedizin. Letztlich bin ich für eine evidente Analyse der Ursachen von Krankheiten. Und da aus welcher Ecke jetzt, sage ich mal, die Heilung kommt, ist eigentlich ziemlich egal. Man sollte offen sein für alles, aber auch eben kritisch. Und wenn der Arzt sagt, du brauchst das und das, um wieder gesund zu werden, dann sollte man auch den Mut haben, das zu hinterfragen, aber immer auf empathische Art und Weise, sonst macht der Arzt einfach nur dicht. Da könnte man zum Beispiel fragen, viele wissen gar nicht, wie ihre Krankheit eigentlich heißt. Die könnte man sich erstmal erklären lassen, was bedeutet das, was für Therapiemöglichkeiten gibt es, welche Vor- und Nachteile haben die oder auch noch ganz zu Beginn. Wie viele falsche Befunde gibt es eigentlich bei der Diagnostik von der Krankheit? Auch ein wichtiges Thema, zum Beispiel beim Thema Prostatakrebs. Also gibt es vom Harding Center, habe ich den Namen vergessen von dem Professor, der hat mal untersucht, ich glaube mit der AOK zusammen sogar, oder der TK, ob diese Prostata-Untersuchung, überhaupt diese Screenings, die man da regelmäßig ab 40 oder 45 macht, ob die tatsächlich Leben retten. Und das Ergebnis ist, dass sie keine Leben retten im Schnitt. Vielleicht bei einem einzigen. Man haben aber gleichzeitig 10 Leute falsch positiv diagnostiziert. Also die haben laut Diagnose Prostatakrebs, haben es aber gar nicht und müssen all die Untersuchungen über sich ergehen lassen und werden dadurch auch wiederum krank, werden inkontinent oder impotent, und das bringt noch ganz viele andere Krankheiten mit sich. Genau. Und für wen habe ich das Buch geschrieben? Für all die Menschen, die auch Antworten sich erhoffen und lange schon umherirren, aber vielleicht auch für Ärzte, die ihren Horizont und oder ihre Perspektive nochmal wechseln wollen. Weil in der Medizin lernt man ja sehr viel über Krankheiten, deshalb heißt es ja auch Pathologie, und das Gegenstichwort wäre Salutogenese, also die Gesundheitslehre. Ja, und ich kann mal kurz vorlesen. Das Buch handelt von den 9 häufigsten Volkskrankheiten, wie man die verstehen und beeinflussen kann, was man von Naturvölkern lernen kann. Ich gebe Übungen und Recherchetipps. Genau, und letztlich soll es dabei helfen, zu verstehen, wie Krankheiten überhaupt funktionieren, warum gibt es Krankheiten, und die Sicht mehr Richtung Gesundheit zu lenken.
Ja, ist auch
Genau.
ein sehr schönes, generell ein schönes Standardwerk für Gesundheit und gesunde Lebensführung, die ich gerne weiterempfehle. Wir verlinken das Buch auch unter dieser Episode für alle, die das jetzt hören. Findet das Buch auch auf schnell einfach gesund. In der Website ist es verlinkt, in deinen Gastbeiträgen. Aber schön, springen wir gerne mal rein. Ja.
Genau.
Wolltest du gerade was vorlesen? Entschuldige.
Nee, erstmal nicht, genau.
Okay. Das Thema Schmerzen würde ich gerne noch mal kurz aufrollen. Es ist schön beschrieben, dass Schmerzen eine Funktion haben und dass Schmerzen im Körper immer irgendwas sagen wollen. Aber dass wir meistens die Schmerzen eher als Störfaktor sehen und die Schmerzen möglichst schnell loswerden wollen. Also so wie bei meinem Auto ist die Warnleuchte an bei irgendwas und dann gehst du einfach hin und machst die Warnleuchte aus. So out of sight, out of mind. Aber dass die Warnleuchte dir irgendwas sagen will, dass in deinem Auto irgendwas kaputt ist, das ignorierst du in dem Moment. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit Schmerzen in unserem Körper, oder?
Ja, genau. Also wenn man die Leuchte einfach rausdreht im Auto, dann ist das Problem natürlich immer noch da. Es ist vielleicht angenehmer zu fahren, weil die Leuchte nicht mehr ablenkt. Aber irgendwann kommt vielleicht noch ein Problem dazu. Und wenn man immer wieder nur die Leuchten rausdrehen oder ein Pflaster drüber kleben, damit es nicht mehr blendet oder die Schmerzen eben nicht mehr wehtun, dann werden wir irgendwann so krank, dass wir tatsächlich vielleicht ohne Medizin gar nicht mehr lebensfähig sind. Und dann kommen wir in so ein, ja, Krankheits- und Tablettentherapiestrudel rein, aus dem es auch schwierig ist, wieder rauszukommen. Also manchmal ist es auch gut, eine Tablette zu nehmen. Also wenn ich habe zum Beispiel eine starke Hausstauballergie, die besonders dann kommt, wenn ich in einem Zimmer bin, was ja logischerweise sehr dreckig ist. Und vielleicht auch noch Schimmelpilze irgendwo da an der Wand sind, also was auch schlecht belüftet ist. Und dort kriege ich immer Fieberschübe mit richtig starken Gelenkschmerzen. Und ich habe die Erfahrung einfach gemacht, wenn ich in dem Moment eine halbe Tablette nehme, kriege ich wieder die Energie, um erstmal schlafen zu können, weil ich kann in dem Moment auch nicht schlafen. Und habe danach wieder die Kraft, mich dem Zimmer zu widmen oder zu merken, aha, manchmal kriegt man es gar nicht mit, die Umgebung ist für mich gerade nicht gesund, ich sollte vielleicht den Ort wechseln. Na, also Medizin kann durchaus sinnvoll sein. Man sollte die auch nicht grundsätzlich ablehnen, wozu man ja schnell neigt, wenn man so enttäuscht wird von dem aktuellen Gesundheitssystem. Und ja, man sollte einfach offen bleiben für Lösungen aus allen Richtungen. Und immer wieder, das ist ganz wichtig, immer wieder sich selbst und auch die Umgebung hinterfragen. Nicht kritisch, also ist auch wichtig, dass man letztlich, wenn man sich für eine Therapie oder für eine gewisse Lebensumstellung entscheidet, dass man da auch dahinter steht und nicht fragt, na, ist das jetzt schlecht oder gut? Also von einem Schokoriegel wird man nicht sofort krank, auch wenn man laktoseintolerant ist. Aber wenn man dran glaubt, dann vielleicht schon. Da gibt es auch eine ganz spannende Studie. Da hat man schwangeren Frauen, denen war übel. In der Schwangerschaft sind Frauen öfters mal übel. Und denen wurde gesagt, sie bekommen ein Mittel gegen die Übelkeit. Und die haben das als ganz toll bewertet. Aber es war eigentlich ein Brechmittel, was gegeben wird, um Toxine auszuleiten bei irgendwelchen Vergiftungen oder so. Und das Verblüffende ist, dass der Glaube an, also die Überzeugung, dass das Mittel helfen wird, weil der Arzt das vielleicht auch so gesagt hat, das ist ein ganz tolles Mittel, das wird Ihnen jetzt schnell helfen, hat die pharmakologische Wirkung ins Gegenteil verkehrt. Und das ist einfach so toll, was man mit der Psyche alles machen kann. Und dem muss man sich einfach bewusst sein. Das ist ganz wichtig, genau.
Also ohne Psyche funktioniert es nicht und erst unsere Psyche gibt Medikamenten oder auch anderen Sachen ihre wirkliche Durchschlagskraft. Ne? Echt stark.
Genau. Ja, also es ist auch immer wichtig, es gibt natürlich eine spezifische Wirkung von Therapien oder von Arzneien. Der Arzt hat dann die beste Möglichkeit, seinem Patienten zu helfen, wenn er eben die beste Therapie auswählt und aber auch die Kontextfaktoren beachtet. Dass er zum Beispiel sich Zeit nimmt für seinen Patienten, ihm gut zuredet, Verständnis zeigt, aha ja, ist alles nicht so leicht. Aber zusammen finden wir die Ursache, ist ein langer Weg, aber schaffen wir. Glauben Sie an sich und geben Sie sich nicht auf. Na, also Mut zu sprechen, Optimismus ist was ganz Wichtiges im Leben. Ja,
Ja.
also von schlechten Gedanken oder sich beschweren ist mir kein Beispiel bekannt, wo schon mal was besser geworden ist. Ja, also ich kann es verstehen, wenn man manchmal, wenn es einem ganz dreckig geht und man einfach keine Lösung findet, das weiß ich von meinen eigenen Rückenschmerzen. Da hat man einfach keinen Bock mehr und will sich einfach nur noch beschweren. Kann man natürlich machen, aber schlechte Gedanken fühlen sich nicht gut an und man kann sich dafür entscheiden, gute Gedanken zu haben und zu gucken, das wieder hinzukriegen.
Ja.
Genau.
Ich kenne auch ein paar Leute privat, vielleicht an der Stelle als Beispiel. Es ist immer die Frage, wie man mit Reizen, Schmerzen und anderen Sachen umgeht. Ein ehemaliger Nachbar, der hat vor 10 Jahren die Diagnosen Multiple Sklerose und ALS bekommen. So, also ALS ist das, was Stephen Hawking hatte. Ist tödlich auf Dauer. Das ist eine tödliche Diagnose. Man weiß halt, im Laufe von Jahren werde ich degenerieren und immer mehr abhängig und bettlägerig. Aber der hat diese Diagnose nicht als Todesurteil gesehen, sondern eben, er hat mir gesagt, an dem Tag, wo er die Diagnose bekommen hat, ist ein Teil von ihm gestorben. Und alles, was er jetzt noch erleben darf, ist ein Geschenk. Und so geht er durch die Welt seit 10 Jahren. Und dieser Glaube hat ihn unglaublich fit gehalten, hat natürlich immer mal Schübe und es wird auch mit der Zeit schlimmer, aber man kann immer selber entscheiden, wie man mit solchen Sachen umgeht. Ich denke, die meisten anderen Leute in seinen Schuhen wären durchgedreht, depressiv geworden oder hätten gesagt, okay, dann war es halt jetzt und warten, dass es zu Ende geht. Aber ja, man kann immer selber entscheiden, wie man damit umgeht. Und es ist nicht so ein Einhorn-Tassenspruch, sondern das ist wirklich eine grundlegende Lebenseinstellung.
Ja, da ich hatte auch letztens ein Gespräch mit einer Ärztin. Ich glaube, die ist in der Unfall- oder Notfallmedizin. Und die hat Hashimoto. Und sie hat auch immer mal Schübe, wo es ihr halt schlecht geht. Und sie weiß ganz genau, also sie ist relativ aufgeklärt, weiß, was sie machen kann, auch dass man viel mit Ernährung machen kann. Und auch beim Thema Stress. Aber sie hat sich ganz bewusst dafür entschieden, dass sie die Annehmlichkeiten, die gewisse Lebensmittel oder ja, Genüsslichkeiten so im Leben, die Sünden, die ja auch dazugehören, dass sie die eben haben möchte. Und damit geht es ihr auch gut, ne? Also wenn sie sich natürlich jetzt den Stress machen würde, sich sehr, sehr stark zu limitieren in ihrem Leben, dann hätte sie den Faktor Stress eben sehr aufgebauscht und die Ernährung wäre vielleicht weniger der Faktor, der da auslöst. Im besten Fall kriegt man natürlich beides hin, aber das zeigt auch einfach nur, dass es nicht diese eine Stellschraube gibt, die man jetzt als erstes beginnen sollte, sondern es gibt viele Möglichkeiten, auf die Symptome oder Krankheiten, die man hat, einzuwirken. Und man kann gucken, wo es einem persönlich am leichtesten fällt und das kann man dann angehen. Und wenn man das dann schafft, dann kann man da eine Gewohnheit aufbauen und da baut vielleicht die nächste drauf auf. Und ja, dieses perfekt gesunde Leben, irgendwie Yoga machen, meditieren und alles, das tut schon alles gut, aber das darf man sich nicht so als negatives Ziel irgendwie vornehmen und sich der Stress machen, es geht nur so und nicht anders. Das Leben ist Genuss und die Sünde gehört dazu. Ich esse auch gern mal Pommes, auch wenn da Transfettsäuren drin sind. Das ist einfach mein Genuss, den ich mir alle 3, 4 Monate mal gönne. Und das bringt mich nicht um, macht mich nicht krank. Und wenn man aber merkt, natürlich, es tut einem was Bestimmtes nicht gut, dann sollte man überlegen, was ist einem wichtiger, der Genuss oder ja, dass es einem gut geht, ne? Und es ist eine persönliche Entscheidung. Also wer krank sein möchte, darf natürlich krank sein, aber dann sollte er sich auch nicht beschweren.
Ja, das ist nur eine gute Einstellung. Ich meine, jeder darf selber entscheiden. Ich stelle ganz gerne die Optionen vor, wenn jemand ein Ziel hat oder vielleicht auch eine Erkrankung, dass er dann die Optionen hat und dann selber entscheiden kann. Ich gehe zum Beispiel sehr, sehr offen damit um, dass ich am Wochenende auch mal mein Nutella-Brötchen esse. Freue ich mich
Ja.
auch die ganze Woche drauf. Ich sage aber auch, hätte ich jetzt Zöliakie oder Diabetes, dann würde ich das halt wahrscheinlich nicht mehr machen. Dann wäre es ein ganz anderer Zustand. Jetzt aktuell kein Problem. So kann dann jeder für sich trotzdem die ideale Lösung und auch so, dass es mit dem Gewissen vereinbar ist, raussuchen.
Genau. An dem Punkt ist vielleicht auch noch interessant, weil man schiebt ja mal gerne die Dinge auf Gene. Und es gibt natürlich so genetische Veranlagung. Also ich zum Beispiel bin eher der Typ, der schneller zu Verspannungen neigt einfach. Hat vielleicht auch was mit der Kindheit zu tun, ist vielleicht nicht nur genetisch. Meine Freundin ist das komplette Gegenteil. Also sie knickt auch ständig um, ist total schlaff im Gewebe, könnte man das ausdrücken. Und das ist einfach klar, ne? Also sie muss sich mehr kräftigen, mehr Stabilisationsarbeit machen. Und ich muss mich mehr eben in Entspannung üben und vielleicht nur ein bisschen mehr in die Dehnung reingehen, länger als das bei ihr zum Beispiel notwendig ist. Genau.
Vielleicht nochmal das Thema jetzt Schmerzen abzuschließen. Da fällt mir jetzt gerade noch was ein. Was würdest du denn sagen? Es gibt ja viele, viele Millionen Schmerzpatienten in Deutschland. Was sind denn so die häufigsten Sachen, wenn jemand chronische Schmerzen hat, wo man erstmal sich darauf fokussieren sollte? Was sind so deine Erfahrungen?
Du meinst, was die häufigste Schmerzart ist? Das sind
Was sind
vom,
die Ursachen, wenn jemand so
ja,
chronische,
okay.
diffuse Schmerzen hat? Was würdest du zuerst raten?
Kann ich, glaube ich, gar nicht ganz so pauschal sagen. Ich muss da immer wieder zu dem Schmerzfass kommen, was gefüllt ist. Und es ist am wichtigsten herauszufinden, was bei einem selbst der größte Faktor in diesem Fass ist. Na, also wenn man, die meisten Menschen sitzen den ganzen Tag, weil es gibt, fast jeder Job ist ein Bürojob. Und da könnte es zum Beispiel sein, dass das Thema Bewegungsmangel ein ganz großer Faktor in diesem Fass ist. Und Bewegung ist generell im richtigen Ausmaß förderlich bei fast allen Krankheiten. Also ich habe es in meinem Buch stehen, ich weiß gar nicht genau, irgendwie über 30 Krankheiten sind laut einer Meta-Analyse direkt oder indirekt auf Bewegungsmangel also anteilig zurückzuführen. Das heißt, mit Bewegung macht man erstmal nichts falsch, außer man übertreibt es. Man kann sich natürlich auch kaputt laufen, aber es haben sich immer noch mehr Menschen kaputt gesessen bisher als kaputt gelaufen. Und jeder Mensch ist auch sehr individuell, was ihm sozusagen psychisch möglich ist. Also ich würde zum Beispiel, ich übe gerade in die tiefe Hocke zu kommen und das fällt mir als eher verspannter Typ, sage ich mal grob gesagt, noch sehr schwer. Und ich müsste vermutlich noch eine halbe Stunde mehr täglich da oder 10 Minuten mehr investieren, damit ich da schnellere Fortschritte mache. Die Hürde ist für mich da sehr groß. Jetzt könnte ich mir überlegen, was würde denn die Hürde für mich kleiner machen? Das sind wir, also das Thema Schmerz oder Krankheiten besiegen hat auch sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Und mir persönlich hilft es, wenn ich so eine Tabelle mache, ausdrucken oder einfach das Lineal und ein paar Zeilen ziehen, dort die Wochen eintragen und Tage. Und jedes Mal, wenn ich meine Gewohnheit ausgeführt habe, mache ich ein X. Und das gibt es ja auch Studien zu. Wenn man da einmal angefangen hat, so ein X da reinzumachen, dann möchte man eigentlich auch nicht mehr aufhören. Und wenn ich jetzt mit Bewegung wieder anfangen würde, weil ich das gerade zu wenig mache, also nicht ich, sondern ich bin jetzt ein Büroarbeiter, ein Fiktiver, dann sollte ich mir vielleicht nicht vorstellen, direkt eine Stunde zu joggen in der Mittagspause und früh Yoga und abends noch irgendwas. Da würde man vermutlich, manche schaffen es vielleicht, die meisten verlieren sicherlich die Lust daran. Und die Hürde klein zu halten, würde bedeuten, früh anzusetzen. Dort hat man noch die meiste Willenskraft. zu sagen, ich lege mir meine Yogamatte einfach schon mal hin oder meine Turnschuhe, wenn ich joggen gehen möchte, und nehme mir vor, dann die Turnschuhe anzuziehen oder mich auf die Yogamatte zu legen. Mehr nimmt man sich gar nicht als Ziel für die ersten 20, 30 Tage. Und meistens macht man dann doch ein bisschen mehr, wenn man es einmal angezogen hat. Und dann kann man sich sagen, okay, das habe ich jetzt als Gewohnheit. Jetzt nehme ich mir vor, ich laufe zweimal um Block oder ich laufe einen Kilometer. Muss noch gar nicht rennen sein oder joggen. Kann einfach nur spazieren gehen sein. Oder ich mache 2 Minuten Yoga jeden Tag, jeden Morgen. Egal was passiert, die 2 Minuten, die mache ich. Oder Kniebeuge beim Zähneputzen. Und irgendwann kommt dann die Lust an der Bewegung wieder. Und dann möchte man das gar nicht mehr missen und die Gewohnheit hat sich verankert. Und es gibt so Schlüsselgewohnheiten, da gehört die Bewegung dazu. Auf die kann man ganz viele andere Dinge aufbauen, weil man dadurch also bei Bewegung und auch wenn man sein Stressmanagement angeht, weil da sehr viele Glückshormone in einen freisetzt und sehr motiviert. Und damit das aber klappt, muss man das häppchenweise angehen. Das ist ganz wichtig, nicht alles auf einmal zu wollen, sondern stückweise. Und es ist nicht schlimm, dass das ein langer Weg ist. Die Krankheiten haben sich über lange Zeit angebahnt und es dauert eben auch, bis man wieder gesund wird. Aber da gibt es eine sehr motivierende Studie, ich glaube aus den USA, die heißt so ähnlich 3 Jahre jünger in 8 Wochen. Und da haben sie, ich glaube, 80 Probanden dazu, das heißt genötigt, motiviert, 30 Minuten am Tag Sport zu machen. Haben so ein bisschen Richtung mediterrane Ernährung, also viele Hülsenfrüchte, Saaten, wenig tierische Produkte und haben auch Entspannungsübungen gemacht. Das haben dann verglichen mit einer mit einer Gruppe, die nichts verändert hat. Und nach diesen Wochen haben sie die epigenetischen Strukturen analysiert und danach waren sie 3 Jahre jünger als die Vergleichsgruppe. Das ist natürlich eine sehr kleine Studie, die ist bestimmt auch nicht repräsentativ, aber es ist ja doch ein ziemlich ja, einschlägiges Ergebnis, was da rauskommt, ein ziemlich krasser Unterschied. Und dann sieht man, was so kleine Gewohnheiten und Lebensstilveränderungen bringen können. Und mich persönlich motiviert das sehr, aber ich weiß auch von meinen Großeltern, denen habe ich das natürlich auch erzählt, die motiviert das einmal mit Gymnastik mit mir zu machen. Und am nächsten Tag machen sie es leider nicht mehr. Also kann man nur immer wieder sagen, am inneren Schweinehund ein bisschen arbeiten, das macht ganz viel aus.
Ja. Aber finde ich schön, weil es sind einfache Gewohnheiten, aber am Ende die einfachen Gewohnheiten, die sich aufsummieren, machen ja unseren Lifestyle aus, unsere Ernährung, unsere, ja, das, was uns am Ende gesund oder krank macht. Und mit ganz, ganz, ganz einfachen Sachen anfangen, niedrige Hürden, die man quasi unmöglich nicht schaffen kann, kann schon mal so ein bisschen den Eifer wecken und die mehr Interesse an der eigenen Gesundheit. Und das finde ich ganz schön. Und ich meine, da kann jeder sich was rausgucken. Ich habe es auch schon probiert, beim Zähneputzen in die Kniebeuge zu gehen und finde mich furchtbar lächerlich dabei. Aber ich kann ja jeden Morgen auf dem Weg ins Bad ein paar Liegestütze machen, zum Beispiel. Das passt für mich besser. Und dann meine kalte Dusche machen und unter der Dusche meinen Körper mit Sauerstoff fluten. Also Wim Hof Atmung. Und so eben, das meine ich auch wieder mit Optionen, ausprobieren und da, wo man sich wohlfühlt, dabei bleiben. Ja. Es wären ja noch so ein paar Gewohnheiten, wie man vielleicht auch mehr Bewegung in den Alltag bringen kann. Das ist ja schon ist ein Evergreen, dass die Leute wissen, sie müssen sich mehr bewegen, aber schaffen es einfach nicht. Es wären noch so ein paar Tipps.
Ja, also da die meisten Menschen irgendwo hin zur Arbeit fahren müssen, wäre was ganz Leichtes, wenn sie mit dem Auto fahren, ein paar Meter weiter weg parken. Oder wenn sie mit der Straßenbahn fahren, eine Station früher aussteigen. Oder es ist ganz billig, die Treppe nehmen, aber egal wo ich bin, also in der Bahnstation oder wo auch immer, die Leute nehmen immer den Aufzug oder die Rolltreppe. Und einfach mal überwinden, so egal was ich jetzt in der Hand habe, ich gehe da jetzt hoch. Man könnte auch sagen, wenn es einem sehr schwer fällt und fast jeder guckt gerne Fernsehen oder Filme, dann kann man auch einfach während des Films Film gucken, sogar im Sitzen einfach mal die Beine hochheben oder mal die Schultern kreisen. Das sind so ganz witzige Dinge. Und hilfreich ist es immer, wenn eine Person da mitmacht. Also wenn man das nicht alleine macht, wenn man einen Partner hat oder Kinder oder einen Freund oder Kollegen, mit dem man sich da so ein bisschen ansticheln kann. Und hast du heute schon gemacht? Nee, noch nicht. Oh, na. Und dann könnte man noch eine intelligente Strafe setzen. Wenn man zum Beispiel eine Partei hat, die man absolut nicht ausstehen kann, da fallen mir zwar viele ein, aber dann könnte man sagen, die schlimmste Partei, der muss ich 200 Euro spenden, wenn ich diese oder jene Gewohnheit nicht schaffe. Und diese 200 Euro gebe ich dann zum Beispiel einem Freund, und der das dann für mich macht. Und ich glaube, da wird es mir nicht passieren, dass ich dieses Ziel nicht schaffe.
Ja.
Ja.
Das empfehle ich Leuten, die abnehmen wollen und wo bisher nichts funktioniert hat. Habe ich gesagt, nimm nochmal 5.000 Euro, pack die auf ein Konto, und wenn du dein Abnehmziel nicht schaffst, musst du die der NPD spenden.
Ja.
Hat bisher immer funktioniert.
Das ist ja
ein gut. Commitment, weil das will man natürlich nicht. Aber gut, finde ich schön. Das kann man natürlich auch für andere Sachen im Alltag übertragen.
Ja, ja. Bei meinen Großeltern jetzt geht es auch ums Thema Gewohnheiten. Ich habe überlegt, wie kann ich die noch motivieren. Mein Großvater hat einen Schlaganfall, da musste auch ein Teil vom Gehirn rausgenommen werden, und seitdem ist seine Motivation sehr gering. Hat sicherlich irgendwie damit zu tun. Und bei ihm habe ich es jetzt so gemacht, dass ich ins Bad einen Zettel gehangen habe, wo drauf steht, wofür er sich bewegen sollte. Nicht für sich, sondern damit er seine Enkel noch kennenlernt. Oder könnte man jetzt noch ein Bild von der Familie daneben hängen. Opa, damit wir weiterhin lächeln können und nicht vor Trauer irgendwie an einem Grab stehen oder so, übertrieben gesagt. Das könnte auch eine Motivation sein. Also wenn man jetzt überlegt, wie könnte man seinen Eltern oder Großeltern helfen, was teilweise ja schwierig ist, die sind ja geprägt von ihrem vermutlich harten Leben. Und das den Menschen so einfach wie möglich machen, sich gesund zu verhalten, das ist, kann man für sich selbst nutzen, diese Erkenntnis, oder wenn man Menschen helfen möchte, auch als Arbeitgeber, was könnte man als Chef tun, damit sich meine Mitarbeiter gesund verhalten? Das ist Ergonomie, ein höhenverstellbarer Tisch, vermutlich sinnvoll, aber bringt natürlich nichts, wenn er nicht genutzt wird. Könnte man verbinden mit so einem Desktop-Timer. Da gibt auch so Apps, die dann erinnern, man sollte sich mal wieder hinstellen. Ja, genau.
Das war dieser Teil mit Christian Mente. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du findest alle weiteren Infos zu Christian und seinem Buch Wahre Gesundheit unter dieser Episode. Wenn du Christian Mente googelst oder Wahre Gesundheit googelst, findest du auch sehr schnell sein Buch. Kann ich sehr empfehlen. Sehr eines der besten Gesundheitsbücher, die ich bisher gelesen habe. Christian hat da wirklich ganze Arbeit geleistet und seine komplette Autorengage beim Kamphausen Verlag spendet er für wohltätige Zwecke. Das heißt, es ist wirklich ein Geschenk an die Menschheit von ihm, dieses Buch, und auch inhaltlich sehr viele neue Sachen, vor allem so psychosoziale Aspekte, über die wir nicht so häufig sprechen heutzutage, sind damit dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Wenn du möchtest, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Mach's gut.